unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
sei mit euch allen. Amen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. So lautet der Wochenspruch. Und die beiden Verse vor diesem Spruch, die lese ich uns jetzt noch dazu. Da fragen die Menschen den Propheten Micha: Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Und dann bieten sie Antworten an. Soll ich mich mit Brandopfern nahen? Zum Beispiel mit einjährigen Kälbern. Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich vielleicht sogar meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünden? Und auf diese Fragen antwortet der Prophet: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir beten mit Worten, die ich eben angespielt habe im Lied, das das Segenslied umrahmt hat. Herr, du weißt, wie arm wir wandern durch die Gassen dieser Welt. Wenn der Glanz von einer anderen nicht auf unsere Schritte fällt, leuchte du mit deinem Schein in die dunkle Welt hinein. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das sind ja durchaus ernste Fragen, die die Menschen dem Propheten Micha stellen. Und ein wenig beneide ich den Propheten darum. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Womit könnte Gott zufrieden sein? Die Menschen zu Michas Zeiten versuchen selbst eine Antwort. Sie bringen Opfer ins Spiel, Opfer, die sie in der Tora, im Opfergesetz vorgeschrieben finden. Wir bringen Opfer, also bringen wir Opfer. Opfer scheinen Gott zu gefallen. Brandopfer, einjährige Kälber, Widder, Ströme von Öl. Und sie sind sogar bereit, ein Tabu zu brechen. Nämlich Menschenopfer zu bringen. Die Frage scheint sie wirklich zu bedrängen. Womit sollen wir uns Gott nahen? Wir wollen ja nicht mit leeren Händen vor ihm stehen, also bringen wir ihm etwas Opfer. Vielleicht steckt auch die Frage, die Martin Luther umtrieb, in dieser Frage. Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Einen Gott, der mich annimmt und Ja zu mir sagt. Die Menschen zu Michas Zeiten und auch Luther fragen nach so etwas wie einer geeigneten Methode. Wie mache ich das und wenn ja, womit? Luther zum Beispiel, getrieben von einer höllischen Angst, versuchte sich vor Gott klein zu machen und im Vorgriff auf Gottes Gericht sich schon zu bestrafen. Im Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt hörte man aus seiner Zelle seine Schreie, sein Weinen, als er sich selbst geißelte. Sich selbst bestrafte. Wie kann ich vor Gott bestehen, spätestens wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ich beneide Michael, dass er solche ernsthaften Fragen gestellt bekommt. Ich beobachte einerseits, dass Menschen heute zwar viele Fragen haben, auch zu dem Zustand der Welt und den Unruhen, die wir auch medial aufbereitet ständig um uns haben. Ich beneide ihn auch darum, dass er gefragt wird. Manchmal wünschte ich, wir Christen könnten heute auch so gefragte Menschen sein wie Micha damals. Die Menschen würden uns Pastorinnen und Pastoren die Bude einlaufen und ernste Fragen stellen. Ich wünschte mir das. Aber das scheint auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein. Und jene scheinen recht zu haben, die vom totalen Bedeutungsverlust des Christentums gerade in Deutschland sprechen. Es scheint so, dass die Leute weder Gott brauchen noch unseren Rat. Wenn sie Fragen haben, wenden Sie sich überall hin, an Ihren Arzt und Apotheker, an Therapeuten oder an den Friseur, nur nicht an einen Pastor. Ich glaube allerdings, dass die Frage, womit kann ich vor Gott bestehen, womit kann ich mich Gott nahen, einem Gotteserlebnis nahe kommen, auch bei modernen Menschen vorhanden ist. Sie verbirgt sich oft hinter anderen Fragen, treibt Menschen zu merkwürdigen Aktionen, in denen eine rastlose Suche sichtbar wird. Die Fragen des modernen Menschen müssen wir, die wir uns oft in einer Blase befinden, erst wieder dechiffrieren lernen, weil diese Fragen anders kodiert sind, als in der Frage, die Micha oder Luther begegnet sind. Vielleicht müssen wir als Christen in der Tat, um sprachfähig für das Evangelium zu werden, auch die Sprachen der Menschen heute neu lernen, um ihre Fragen zu hören und ihnen Antwort zu geben oder vorzuleben. Die Antwort des Micha jedenfalls an sein fragendes Volk ist überraschend und wirklich sehr einfach. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Und so einfach das alles klingt, werfen seine einfachen Antworten auch wieder viele Fragen auf, wichtige Fragen. Versuchen wir uns diese Antwort zu nähern. Das Erste, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Also Micha behauptet, das, was uns gesagt ist, ist gut. Ein anderer weiß, was für uns gut ist. Das konkurriert durchaus mit der modernen Überzeugung, ich weiß selbst, was für mich gut ist. Und niemand hat das Recht, mir zu sagen, was für mich gut ist. Aber was ist gut für mich? Das, was sich gut anfühlt, was mir gut tut und mich nicht schlecht macht, was mich aufbaut und nicht runterzieht, was mir Spaß macht und nicht langweilig ist, was mich anregt, vitalisiert oder das, was mich aufregt, was etwas einfacher macht statt komplizierter. Was ist gut für mich? Ist auch gut für mich, was mich in Frage stellt? Vielleicht das lieber nicht, weil es zu mühsam sein könnte und uns in unwohlige Situationen bringt oder uns an solche erinnert? Was ist gut für mich? Vielleicht ist dieser Zusatz schon für mich nicht unproblematisch. Gut für mich, aber egal, ob es für andere auch gut ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Als ob es das Gute einfach so gäbe, gleichsam als göttliche Verfügung im göttlichen Rundschreiben bekannt gemacht. Was gut ist, was okay ist, was der Überprüfung standhält. Den Wenn, Danns und Entweder-Oders, was gut ist, nicht was toll ist. Nur gut, einfach nur gut. Oder müssen wir in demokratischen Zeiten einen Konsens darüber erzielen, es zur Abstimmung stellen, was gut ist? Was ist denn wirklich gut, ohne Wenn und Aber? Eine zweite Frage. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Jetzt wird es noch heikler. Was Gott von dir fordert? Haben wir nicht viel zu lange Christentum ebenso gedacht als einen Katalog von Forderungen mit nicht erreichbaren Idealen, denen man atemlos gefrustet hinterherhinkt? Gerade das hat doch Luther beschwert, bevor er zu seinem Turmerlebnis kam. Gott, der ewig nur Fordernde, der das Unmögliche von uns fordert und uns damit pausenlos überfordert, der Gerechtigkeit fordert von Menschen, von denen er weiß, dass sie nicht gerecht sind, dass keiner befriedigend Gerechtigkeit erfüllen kann, höchstens beinahe oder so ungefähr. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Von mir? Von dir? Kann es denn nicht mal ein anderer sein, von dem gefordert wird? Und nun sag schon, Micha, was ist denn nun gut, was ist denn nun gefordert? Gottes Wort halten. Heißt das die ganze Bibel? Des Ersten und des Zweiten Testaments? Oder nur einen Teil? Der uns zusagt? Einleuchtet? Sozusagen die Bibel verträglich gemacht und zugeschnitten und etwas weichgespült auf unsere Verhältnisse? Gottes Wort halten, was bedeutet das denn? Vielleicht so, wie Dietrich Bonhoeffer es vernahm im Juni 1939. Am 24. Juni stand in der Herrnhuter Losung, wer glaubt, der flieht nicht. Und ihm, der nun schon 14 Tage in Amerika in Sicherheit ist, wird klar, glaubt, der flieht nicht. Ich muss zurück an die Arbeit, um teilzunehmen an Deutschlands Geschick. Das heißt aber auch, ich muss meine eigene Sicherheit drangeben, mich auf den Zuruf Gottes verlassen und ihm vertrauen, dass das, was jetzt kommt, gut für mich ist. Er hat das nächste Schiff genommen nach Europa. Den Ausgang der Sache kennen wir. Im Rückblick auf diese Entscheidung schreibt er am 11. April 1944, 5 Jahre später, aus dem Gefängnis an seinen besten Freund Eberhard Bethge: Gestern hörte ich jemanden sagen, die letzten Jahre seien für ihn alles verlorene Jahre. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Gefühl noch nie einen Augenblick gehabt habe. Ich habe auch noch nie meine Entscheidung im Sommer 39 bereut, sondern stehe ganz unter dem Eindruck, dass mein Leben, so merkwürdig das klingt, völlig geradlinig und ungebrochen verlaufen ist. Jedenfalls, was die äußere Führung des Lebens angeht. Es ist eine ununterbrochene Bereicherung der Erfahrung gewesen. für die ich wirklich nur dankbar sein kann. Und wenn mein gegenwärtiger Status der Abschluss meines Lebens wäre, so hätte das einen Sinn, den ich zu verstehen glauben würde. Andererseits könnte alles auch eine gründliche Vorbereitung für einen neuen Anfang sein, der durch die Ehe, durch den Frieden und durch meine neue Aufgabe nach dem Krieg bezeichnet wäre. Soweit Bonhoeffer. Wir wissen, er hat nie heiraten können. Er hat nie eine neue Aufgabe nach dem Frieden oder im Frieden übernehmen dürfen, weil er einen Monat vor Kriegsende ermordet worden ist. Gottes Wort halten, das kann eine große Herausforderung sein, weil es uns persönlich in Pflicht nimmt. Oder vielleicht doch noch einfacher, dass wir Gottes Wort lesen, uns ansprechen lassen von dem, was da steht, dass wir unser Ohr am Wort Gottes haben und so unsere Augen und unser Herz gelenkt werden. Wohin? Zu Gott und zu unserem Nächsten. Denn der zweite Satz heißt Liebe üben. Liebe üben. Einmal von sich selbst absehen und auf das achten, was dem anderen gut tun würde. Also achtsam mit dem Nächsten umgehen und sich ihm zuwenden. Das tut gut. Nicht nur dem anderen, sondern auch uns selbst. Liebe üben, wo durchaus die Betonung auch auf dem Üben liegt. Nicht schon alles können müssen und auch nicht immer lieb sein müssen, sondern Liebe üben, ausprobieren, was anderen gut tun könnte. Pestalozzi hat gesagt, die Welt ist voller Gelegenheiten zur Liebe. Oder Jesus schlägt vor, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das Letzte, was gut für uns ist, demütig sein vor deinem Gott. Das heißt nicht, sich einfach unterwerfen unter etwas, was man nicht will oder nicht versteht, sondern Demut heißt, sich beugen im Bewusstsein der Größe Gottes und der Begrenztheit unseres eigenen kleinen Lebens. Das soll uns überhaupt nicht griesgrämig werden lassen, eher heiter und gelassen und humorvoll selbstkritisch. Demut, das ist eine Einstellung, in der wir uns selbst nicht so wichtig nehmen und allzu ernst. Demut schafft eine Distanz zu uns selbst, die uns eine Leichtigkeit des Seins vermittelt, die uns befreit von Ich-Sucht zu herzlichem Vertrauen, zur Zuversicht und zur Liebe. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Forderungen Gottes? Ja, aber auf keinen Fall Überforderung, sondern genau genommen Befreiung vom ermüdenden Kreisen um sich selbst, dem immer drauf gut drauf sein müssen und sich immer gut fühlen müssen. Es einfach mal versuchen mit dem, was uns gesagt ist, dass es gut ist, auch für uns. Was uns aber womöglich hilft, etwas mehr einfach Mensch zu sein. Dem Wort Gottes vertrauen, dass es gut mit uns meint. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten.